ARD.
Hallo, liebe Durchmesserinnen und Durchmesser.
Hallo.
Mir sitzt heute hier ein Fabian gegenüber. Und Fabian, was ich ja besonders toll an dir heute finde, ist, du bist einfach so entspannt
hier
angekommen.
Ich bin entspannt. Ich atme durch. Mein Ruhepuls ist 50.
Ja,
und weil ich bin einfach extrem entspannt und ich musste gerade nicht eine halbe Stunde in einem Stau stehen, der mir nicht auf Google Maps angezeigt wurde und mir die ganze Zeit nur suggeriert wurde: Hey, Fabian, du bist übrigens in 3 Minuten da. Obwohl ich keinen Zentimeter nach vorne gekommen bin.
Und genau diese Ruhe, die Fabi gerade ausstrahlt, damit ist er auch hier wie die Sonne des Lebens hier ins Studio gekommen.
Es gibt nichts Schlimmeres, ich hasse es, zu spät zu kommen. Ich fahre immer schon mit einer Viertelstunde Puffer los und dann sagt mir Google Maps, ja okay, da ist ein bisschen eine Sperrung, da auch, aber dann kannst du durchfahren und gar nichts konnte ich, da ging es überhaupt nicht weiter auf dieser, hier, denn ich kann diese neue Autobahn hier in Berlin, A100, die wohl, wie viel hat die gekostet?
700 Millionen.
700 Millionen in den Sand gesetzt für absolut Dogshit-Infrastruktur, weil dieses Ding hört auf in der Ampel. Alle wissen nicht, was los ist. Google Maps hat es noch nicht auf dem Schirm anscheinend, also weiß nur, dass es existiert, aber nicht, dass es da Staus geben kann. Ich war so sauer, ich habe bei Google Maps, habe ich extra Hinweis gemacht, da ist ein Stau, weil die mir gesagt haben, ja nein, du kannst da weiterfahren. Normalerweise ignoriere ich die Dinger immer, weil manchmal fragt Google Maps so, hey, hier war mein Stau, ist der immer noch da? Und dann kannst du ja, nein oder wegklicken. Ich hab's angezeigt. So sauer war ich.
Kennst du diese Arbeitskollegen, die immer morgens reinkommen mit so übertrieben guter Laune?
Ja.
Die so richtig immer so ein Lächeln auf dem Mund haben, wo du dir denkst, wo hast du jetzt die gute Laune hergenommen?
Genau.
So ein bisschen sowas bist du gerade für mich.
Ja, genau.
Du strahlst einfach so eine generelle Positivität aus.
Ich bin positiv, ich freue mich einfach hier. Also nein, das wirklich, aber dieser Hinweg war wirklich Satan.
Musste durch mit Levi und Fabi.
Levi, apropos aufregen. du warst am Samstag bei...
Beim Quiz-Champion.
Was würdest du sagen? Deine allgemeine Einschätzung bezüglich dieses Vorfalls? Vielleicht hat der eine oder andere schon Clips gesehen.
Ja.
Ging ja schon direkt rum. Ne?
Ja, ja. Fangen wir mal an.
Genau.
Ich war beim Quiz-Champion und es war eine absolute Katastrophe. Also Super. Ist es wirklich so schief gegangen, wie es überhaupt schief gehen kann. Ich muss tatsächlich die Story jetzt anfangen im letzten Jahr.
Okay.
Weil letztes Jahr, das war ja mein erstes Jahr, wo ich auf Social Media so einen Durchbruch hatte. Und
genau.
Da war ich tatsächlich auch schon eingeladen für den Quiz-Champion.
Okay.
Und was man vielleicht wissen muss, ich bin großer Fan von Quiz-Sendungen. Nicht im Sinne davon, dass ich jede schaue, sondern dass ich einfach mir immer vorstelle, ich wäre gerne jetzt selber in der Quiz-Sendung und würde
du
einfach gerne
in
Fragen
der
beantworten. Ja.
Schlau wirken.
Nein, ich will nicht schlau wirken, sondern ich bin einfach so der Klassiker von, ich rate da immer mit und denke mir, oh, ich weiß das ja alles,
okay.
Obwohl ich eigentlich keine Ahnung habe.
Yeah.
Und ich war letztes Jahr auch schon eingeladen zum Quiz-Champion.
Mhm.
Und ich habe mich total gefreut. Und das war letztes Jahr auch eine Spendennacht. Also es wurde die ganze Nacht durchgequizt für Krebs.
Mhm.
Und habe mich da total darauf gefreut und das auch allen erzählt. Ey, ich bin da eingeladen. Was kommt ein paar Tage vorher? Die Absage. Und ich war am Boden zerstört.
Mhm.
Und dann, bisschen bodenlos, dass ich das gemacht habe, aber dann kam so nochmal ein paar Tage vorher, kam nochmal eine Wiedereinladung, aber nicht als Kandidat, sondern als Backup-Kandidat.
Och.
Und zwar war diese Sendung ja so aufgesetzt, die ging, ich glaube, über 16 Stunden oder so.
16 Stunden.
Über die ganze Nacht. Und die hatten da halt eine Menge Kandidaten. Und deren Gedanke war halt, kann ja gut sein, dass einer ausfällt oder krank wird oder dass wir zu schnell durch sind und was auch immer. Und deswegen brauchen wir einen Backup-Kandidat für diese Spendennacht. Und da habe ich als junger, unerfahrener Influencer gesagt, ey, klar, das mache ich. Und was das aber bedeutet hat, ist, dass ich da einfach 12 Stunden die ganze Nacht im Backstage saß und halt nicht wusste, komme ich jetzt noch ran oder
Gott.
Was weiß ich. Es war nicht mal so, dass ich dann irgendwie soziale Kontakte hatte, sondern ich hatte wirklich so eine kleine Garderobe mit dem Sofa drin, also dann irgendwann ab 3 Uhr nachts. Davor saß ich einfach nur in irgendeinem Raum auf dem Stuhl alleine.
Alleine?
Alleine.
Okay.
Und dann hatte ich irgendwann den Raum mit dem Sofa immerhin.
Mhm.
Und ich durfte aber halt auch nicht schlafen, weil ich konnte jederzeit rankommen.
Ja.
Und saß da einfach nur die ganze Nacht und am Ende bin ich nicht drangekommen. Und das war's. That's it. Und das war schon ein bisschen bodenlos, aber es war okay.
Ja. So. Ich meine, das ist ja noch so okay, damit könnte man rechnen.
Na klar, ja. Ne, ich habe natürlich schon gehofft, dass ich rankomme.
Ja, okay.
Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz wichtig als Kontext für, was jetzt dieses Jahr passiert ist. Und zwar wurde ich dieses Jahr wieder angefragt für den Quiz-Champion. Ich habe mich total gefreut. Und diesmal halt wirklich als Kandidat. Und ich habe gesagt, ey, yo, unbedingt, das machen wir. Ich war ja halt auch nochmal jetzt so doppelt hyped, weil letztes Jahr war ich Backup-Kandidat, dieses Jahr bin ich richtiger Kandidat. Und was kommt 3 Tage vorher? Selbstverständlich.
Niemals.
Die Absage. Ich wurde 3 Tage vorher wieder ausgeladen. Ja, wir sind leider mal ein bisschen zu viele Kandidaten und wir haben uns aber total gefreut und dass Levi zugesagt hat, aber leider haben wir keinen Slot mehr.
So. Jetzt, ich glaube, du bist da zu bodenständig für, aber deswegen sage ich es jetzt mal. Da werden ja auch, also das ist ja schon nochmal jetzt nochmal härter, weil du bist bestimmt einer eher der Bekannteren da.
Das hast du jetzt gesagt.
Genau, deswegen.
Das hast du jetzt gesagt.
Ich meine, dann nochmal zu sagen, hey, das ist ja wieder dieses Ding, was viele von denen haben, ist ja dieses, oh, wir nehmen lieber jemanden, der mal bei einer Serie 2 Folgen vor 20 Jahren mitgespielt haben.
Wobei die ja auch, also die hatten ja extra ein Influencer-Segment. Aber auf jeden Fall, ich wurde ausgeladen wieder vom Quiz-Champion. Was passiert wirklich original am Tag vorher? Ey, wir haben leider einen Ausfall und wir finden aber, Levi ist der perfekte Fit für unsere Sendung. Hat er nicht vielleicht doch Lust zu kommen und wir würden ihn hier total willkommen heißen. Und das Ding ist halt auch, es ist halt eine Spendensendung gewesen. Ich hatte richtig Bock auf den Quiz-Champion und für die Deutsche Krebshilfe. Und ich habe mir gedacht, ja geil, komm. Meine Güte, ich wohne in Berlin, die Aufzeichnung ist in Berlin. Ja. Ich mache das jetzt einfach.
Wie lange musst du musstest sehr lange, also das habe ich in der Story mitbekommen, du musstest sehr lange ready sein schon, ne?
Ich musste sehr lange ready sein, ja. Ich habe mich eh schon gewundert, weil wir sollten da um 20.30 Uhr allerspätestens da sein. Und unser Segment, wo wir überhaupt zuerst hätten auftreten sollen, ging um 23.15 Uhr los. Also 3 Stunden später ungefähr. Ja. Und ich habe mich eh schon gefragt, okay, was machen wir da jetzt in der Zeit? Und meine Güte, Maske oder was auch immer. Am Ende, wir haben ein 5-minütiges Briefing bekommen um 20.30 Uhr. Dann ging es 2 Minuten in die Maske und dann saßen wir da wirklich einfach nur 3 Stunden rum. Also das war schon mal schlecht geplant. Und jetzt ist halt wirklich generell, mich würde jetzt mal interessieren, sowohl von dir als auch von den Leuten, die jetzt hier zuhören oder zuschauen, bitte gebt mir mal eine Rückmeldung, weil ich frage mich jetzt so ein bisschen, habe ich einfach Star-Allüren, bin ich jetzt mega abgehoben oder nicht?
Also.
Aber wir hatten kein Catering, wir hatten kein Essen, wir hatten nur so ganz kleine Snacks. Und mit Snacks meine ich nicht irgendwie Gemüse oder Obst oder so, sondern wir hatten Schokoriegel. Ne?
Ja.
Das heißt, wir hatten da wirklich nur Zucker und wir wurden halt 3 Stunden vorher eingeladen und wir mussten bis 2 Uhr da bleiben. Und das Ding ist, ab 23 Uhr gab es Catering, aber ab 23 Uhr durften wir quasi nicht mehr ins Backstage, so wirklich, weil wir gebraucht wurden.
Yeah, okay.
So, weil da halt unser Sendungssegment angefangen hat. Das heißt, wirklich 6 Stunden gab es praktisch kein Catering. Und bei einer Produktion wie vom ZDF würde ich mir das eigentlich schon erwarten. Vor allem, weil es da jetzt auch nirgendwo irgendwas gab, wo man sich wirklich hätte Essen holen können. Aber gut, ne, das mit dem Essen stört mich noch am wenigsten. Ich glaube, es hilft aber beim Kontext von der Gesamtsituation, warum mir dann vielleicht auch so ein bisschen die Kräfte gefehlt haben. So, und auf jeden Fall geht's dann irgendwann rum und um 23 Uhr werden wir dann abgeholt, weil dann gleich so unser Sendungssegment losging. Und ich stelle mich dahin, ich bin ready aufzutreten und wirklich keine Minute, bevor ich auftreten sollte, kommt der Typ von der Programmleitung da zu mir und meinte, ey Levi, wir haben getauscht. Du trittst als letztes auf. Du trittst in 2 Stunden auf. Und ich muss jetzt einmal kurz sagen.
Ja, ist ja auch nervlich, eine Katastrophe.
Es ist nervlich, eine Vollkatastrophe. Ich glaube, wenn man nicht irgendwie Auftritte hat oder in der Öffentlichkeit steht, hat man da vielleicht gar nicht so wirklich ein Verständnis dafür.
Ja.
Aber man muss sich mental auf so einen Auftritt vorbereiten.
Ja.
Und das Adrenalin, es sammelt sich im Körper.
Ja.
Und man muss sich halt auch in so eine gute Laune-Position quasi bringen.
Ja.
Weil das Ding ist, wenn du da halt als Kandidat kommst in so eine Runde, du musst einfach die Stimmung auffangen, die da irgendwie schon ist. Und du musst da Energy reinbringen. Und du musst da lustig sein. Und was weiß ich. Und du musst dich künstlich in diese Stimmung bringen.
Und dann ist es ja noch live, noch extra.
Und es ist live, ja. Es ist maximaler Druck und du musst dich künstlich in eine gute Stimmung bringen. Weil um 23 Uhr, du bist halt nicht, du chillst ja die ganze Zeit alleine im Backstage.
Und hungrig.
Und hungrig, genau. Und das ist halt nicht so, wie das immer wirkt im Fernsehen, dass da alle immer eine gute Laune haben.
Ja,
ne? Sondern das ist halt auch so Teil des Showbusiness, dass man, wenn es drauf ankommt, dass man dann auf Knopfdruck mehr oder weniger gut gelaunt ist. Ne? Und das heißt, ich stehe da wirklich, alles in meinem Körper ist voll ausgerichtet. Und dann kommt da jemand und sagt, ey, du trittst erst in 2 Stunden auf. Und Da bin ich wirklich Crash out gegangen. Ja, weil da ist alles zusammengekommen. Der Frust von letztem Jahr, dass ich da so kacke behandelt wurde und da die ganze Zeit alleine einfach war im Backstage. Der Frust von diesem Jahr, dass die Ersten mich eingeladen haben, dann wieder ausgeladen haben, dann wieder eingeladen haben, ich zugesagt habe, da die ganzen Stunden im Backstage war, ich auch schon todmüde war, weil es war eh schon 0 Uhr nachts, ne? Und dass wir die ganze Zeit behandelt wurden, einfach kacke. Und da bin ich wirklich so ein bisschen Crash-Out gegangen und ich versuche wirklich immer alles so komplett, ne, wenn irgendwas schief geht, ich lasse es an niemandem aus. Nee. Und da hatte ich dann aber wirklich so 3 Minuten, wo ich dann wirklich auch mal gesagt habe, ich finde, das geht nicht, dass ihr mir das hier 1 Minute vorher sagt. Ja. Ne, wenn ihr das tauscht, dann sagt mir das wenigstens so 20 Minuten. Und das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen harmlos, aber das ist wirklich the most Crash-Out, dass ich je gegangen bin in so einem Bereich. So. Yeah. Und es gab dann halt auch so 2, 3 Personen, die haben uns so ein bisschen betreut und denen hat das auch echt leid getan und man hat das gemerkt, aber das waren halt einfach nicht die Personen in den Entscheidungspositionen. Mm. So. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich in den Backstage gegangen bin und ich habe mich wirklich einfach nochmal hingelegt und ein kleines Nickerchen gehalten.
Konntest du schlafen, ne?
Ich konnte so halb schlafen. Okay. Ich konnte auf jeden Fall, es war aber einfach, ich war einfach so sauer.
Ja. Yeah.
Dass mir dann ab dem Moment war es mir auch so ein bisschen egal.
Ja, mit
so.
Dem Adrenalinabfall ist dann ja eh nochmal.
Ja, genau. Und das Problem war dann ja aber, dass ich dann ja trotzdem noch einen Auftritt hatte. Ja. So 2 Stunden später. Und es ist dann wirklich 2 Uhr nachts. Ich hatte da auch eh schon, es war eh schon ein anstrengender Tag. Und dann war ich da um 2 Uhr nachts und ich war komplett im Delirium, weil ich auch gerade wieder aufgewacht war von meinem Nap. Ne? Und dann war aber so mein Auftritt in 5 Minuten und ich gehe da runter und ich versetze mich wieder in diese gute Stimmung und ich ziehe halt durch und gehe dann da rein und mache auch wirklich gute Laune. Ja. So, ich sag das jetzt einfach mal. Ich mache da gute Laune und man kann sich diesen Auftritt auch gerne in der ZDF-Mediathek, kann man sich das nochmal anschauen. Quiz Champion Spenden Challenge. Und es war aber auch insofern dann eine herausfordernde Situation, weil diese Experten, die saßen da auch schon 6 Stunden.
Ja.
Und haben irgendwie rumgequist für die Deutsche Krebshilfe.
Ja.
Und das hat man denen auch so ein bisschen angemerkt. Mhm. So, ne? Aber was dann nochmal zusätzlich die Situation war, es war fast keine Zeit mehr. Ich war der letzte Kandidat. Eigentlich hätte man für mich nur noch 13 Minuten gehabt, während so die ersten Influencer, die haben über 1 Stunde gebraucht.
Ja.
So. Und ich komme da rein und ich versuche irgendwie gute Laune zu machen und ich mache auch wirklich einige gute Witze und die fangen meine gute Laune aber auch nicht so richtig auf. Ne? Die lassen sich da nicht so richtig drauf ein und ich mache halt ein paar Witze, ein paar über mich selbst, ein paar auch einfach so über die Situation.
Ja, haben die gar nicht gut aufgenommen.
Haben die gar nicht gut aufgenommen. Was stattdessen die ganze Zeit kommt, Frage an die Regie, wie lange haben wir noch? Noch 13 Minuten, ja? Das war so die Stimmung, die da die ganze Zeit war. Und ich mache einen Witz und dann hieß es, so komm, wir müssen jetzt hier schnell weitermachen. Alles live im Fernsehen.
Yeah.
Das sind Aussagen, die kommen die ganze Zeit so übers Ohr oder so an den Moderator. Kommen die ständig, weil der hat das so im Blick.
Yeah.
Aber es wurde so die ganze Zeit gesagt, ey, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Und es war einfach wirklich die ganze Zeit so ein Gefühl, die haben einfach 0 Bock auf mich.
Yeah.
So, die wollen jetzt halt einfach nur fertig werden. Und ich bin jetzt halt irgendwie der letzte Influencer-Dödel, der da ankommt. Und das Ding ist, ich war da dann ja letztes Jahr 15 Stunden oder 12 Stunden im Backstage. Ich war jetzt dieses Jahr wieder 6 Stunden im Backstage. Ich wollte jetzt wenigstens einfach so eine halbe Stunde oder wie auch immer, wie lange ich da habe. Ich wollte jetzt einfach so ein bisschen Spaß haben.
Ja.
So. Und das ging dann aber auch ganz gut. Ich habe dann die erste Runde gewonnen. Perfekt. Waren die ersten 1000 Euro. Dann habe ich gegen Elton in der Kategorie Film und Fernsehen habe ich auch noch gewonnen. Und dann habe ich ein bisschen nachgelassen. So. Und dann war es wirklich so eine Kategorie nach der anderen, habe ich verloren.
Wie viele waren das insgesamt?
5 waren das insgesamt.
Okay. Ah, wie viele Fragen?
Es ging immer bis 3.
Okay.
Also wer zuerst 3 Fragen richtig beantwortet hat. Und ich habe dann die 2., 3. und 4. Kategorie alle verloren, aber halt auch alle so knapp verloren. So immer, es ging immer 3-2 aus, jede einzelne Kategorie. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich groß versagt habe, aber es war dann natürlich auch irgendwie Kacke so für mich. Ne?
Ja.
Weil es ist absolut keine Schande, weil das sind Experten und die sind Experten auf ihrem Gebiet und die haben auch wirklich durchgezogen, ne? Das Ding ist, ich habe da auch so ein bisschen Humor reingebracht. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich unschuldig war. Ne? Ja. Ich bin da auch schon.
Ich habe auch in den Clips, ich habe gemerkt, das war, also das ging jetzt nicht. Ja. Also man hat das von allen gemerkt. Es war halt so ein bisschen dicke Luft.
Ja, und das Ding ist aber, das ist ein Entertainment-Format.
Ja.
Und ich habe davor auch zugeschaut, als da so Günther Jauch waren und was weiß ich. Und ich habe halt einfach so ein bisschen versucht, diese Stimmung aufzunehmen. Und klar, ich habe mir ein paar kecke Sprüche erlaubt.
Ja.
Und die anderen aber auch. Und es war wirklich kein Problem. weil das war irgendwie so der Ton. Und man hat halt auch wirklich so gemerkt, der Moderator Johannes Bekerner hat das total gut aufgefangen und auch mitgemacht. Ja. Und auch so drei andere Experten waren da, haben sich da auch relativ gut drauf eingelassen, einigermaßen. Und dann gab es halt so zwei, drei Experten, die haben das wirklich in den komplett falschen Hals bekommen. Ne?
Ja.
Und ich weiß nicht wann, aber irgendwann gab es wirklich den Punkt, an dem ist es so ein bisschen gekippt.
Ja.
Und vielleicht habe ich den einen oder anderen Witz zu viel gemacht. Who knows? Auf jeden Fall war es dann so, dass sie mich das irgendwann nicht mehr nur haben spüren lassen, wie dieser, wir haben absolut keinen Bock auf dich Stimmung.
Ja.
Dadurch, dass sie halt die ganze Zeit gesagt haben, ja, wir haben hier keine Zeit und was weiß ich, sondern dass die wirklich einfach richtig frech bis beleidigend geworden sind. Dann kam halt diese Ernährungstante und die hat mich wirklich einfach nur beleidigt. Es kam dann halt so eine Frage, was ist die prägende Zutat einer Sauce Bernandez?
Yeah.
Und ich meinte dann nur so, boah, ihr immer mit euren Fragen, ne?
Ja.
Und dann hat Johannes so B. Kerner, der Moderator, hat dann nochmal nachgefragt, meinte so, hier, boah, was ist das denn für ein Kommentar, was meinst du denn damit?
Ja.
Und dann meinte ich, ja, das sind halt so typische alte Leute-Fragen.
Ja, genau.
Und da ist bei Sarah Wiener wirklich der Zündschlüssel durchgedreht, ne?
Ja.
Und dann habe ich versucht, das halt wieder einzufangen, indem ich einen Witz über mich gemacht habe.
Ja.
Und da ist sie aber überhaupt nicht drauf eingegangen. Und sie meinte dann, ja, aber die Kategorie ist Ernährung und nicht Mülleimer.
Ja.
Wo man auch sagen muss, verstanden. Eine Sauce Bernandez ist extrem ungesund.
Ja.
Das ist halt einfach nur, ja, die ist aufwendiger zuzubereiten, aber die ist trotzdem extrem ungesund. So, und die hat dann aber auch nicht nachgelassen. Die hat dann auch gesagt, du hast ja die letzten Stunden hier zugeschaut und da ist dann irgendwie niemand drauf eingegangen, sondern irgendwie wir sind einfach drüber hinweggegangen. Und dann hat sie das nochmal wiederholt und nochmal gesagt, aber du hast ja hier die letzten 6 Stunden zugeschaut. Was soll denn jetzt hier so dieser Kommentar? Und da war die Stimmung dann wirklich komplett. Man muss sich das wirklich einfach einmal anschauen.
Ja.
Schaut euch diesen Clip einmal an. Es war wirklich einfach feindselige Stimmung. Und irgendwann dann meinte sie dann nochmal, ob man jetzt weiß, wie diese Sauce Bernandez zubereitet ist. Das ist übrigens keine Frage von Alter, sondern das ist eine Frage von Interesse und Bildung. Wirklich, so richtig eingeschnappt,
yeah.
Wo man sich denkt, meine Güte, wir sind doch hier live im Fernsehen, das sollte halt einfach nur irgendwie so ein lockerer Witz sein, um hier irgendwie eh schon die ein bisschen schlechte Stimmung aufzufangen und das halt auch so ein bisschen auszugleichen, dass sie da halt die ganze Zeit stehen und sagen, wir haben hier noch 10 Minuten, wir haben hier noch 5 Minuten, weil das muss doch auch für die Zuschauer zu Hause richtig ungeil sein, weil wenn da die Stimmung ist, die ganze Zeit ankommt, wir müssen jetzt hier einfach schnell fertig werden, das ist doch ungeil, oder?
Auf jeden Fall. Und dein Kommentar dazu mit der Bildung hat übrigens, also es kam auch in den Kommentaren sehr gut an.
Ja, ich habe dann gekontert mit, ich habe meine Zeit der Bildung eher in der Bibliothek verbracht als in der Küche.
Genau, das hast du auf jeden Fall mit gekocht. Ja, nee, aber ich würde auch wirklich sagen, guckt euch diesen Clip an und macht euch selber ein Bild.
Und bitte schreibt, bitte gebt mir Feedback. Ob das ein valid Crash-Out war.
Ja.
Weil, mit dem Kontext man schon
auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man dich vorher nicht kennt oder so und man sieht vielleicht, ja, es sind alte Leute Fragen.
Ja.
Wenn man dann nur dieses Segment hat, könnte man sagen, ja, okay, das war halt so ein bisschen so patzig, sage ich mal.
Ja.
Aber also ich verstehe dich da 100%. Und ich muss auch sagen, sogar dieses würde es nicht wirklich um eine krebsspendende Aktion gehen.
Ich glaube, das will ich jetzt nochmal wirklich sagen.
Ja, genau, ne? Aber auch schon vorher dieses mit dem Ausladen und Eingeladen werden, wirklich, wenn es nicht um so eine wirklich coole, wichtige Sache geht, da würde ich auch schon sagen, ihr könnt, was soll das? Ihr könnt, also auf keinen Fall.
Das ist wirklich das Ding. Es ging um Spenden für die Deutsche Krebshilfe.
Genau.
Und für jede Kategorie, die ich gewonnen hätte, wären 1000 Euro mehr an die Deutsche Krebshilfe gegangen.
Ja.
Aber die nehmen das alle so ernst. Die beleidigt mich da dafür, dass ich nicht weiß, was eine Sauce Bernandez ist.
Ja.
Wo ich mir denke, beantworte die Frage doch einfach absichtlich falsch,
wollte ich
damit
grad sagen,
1000 Euro mehr an die Deutsche Krebshilfe gehen.
Die Prämisse ist ja auch schon ein bisschen komisch, so von wegen, ja, wir wollen so wenig wie möglich spenden.
Ja, genau. Und ich bin da halt auch einfach reingegangen und dachte, ey, wir haben einfach eine gute Zeit und die haben auch irgendwie so ein Interesse daran, dass ich da ein paar Kategorien gewinne, weil meine Fresse, sorry, aber wenn man älter ist, dann weiß man mehr, erstens,
ja.
Das sind Experten, zweitens, das heißt, die haben sich nicht zu beweisen, die müssen da nicht mit einem dummen Influencer sich beweisen, dass sie schlau sind, drittens, wenn die da nicht alles geben, dann geht mehr Geld an die Deutsche Krebshilfe.
Ja, genau.
An die fucking Deutsche Krebshilfe. Entschuldigung, vielleicht rege ich mich jetzt über zu viel auf.
Nein,
aber was ich auch kacke fand, dann bei dieser Ernährungsfrage, so da hat Johannes B. Kerner mir dann so ein bisschen geholfen bei der Frage.
Mhm.
Und das war auch irgendwie nett. Und dann schaltet sich aber Elton ein. Elton mein Kindheitsheld. Und ich habe das auch live in der Sendung zu Elton vorher gesagt. Ey Elton, ich finde dich super cool, du bist so ein bisschen mein Kindheitsheld. Und dann schaltet der sich bei dieser Ernährungsfrage ein und meint, ey, wenn es jetzt hier wirklich um die Spenden geht für die Deutsche Krebshilfe, ich spende die 1000 Euro, aber Johannes B. Kerner, du hilfst Levi bitte nicht mehr. So, wirklich nach dem Punkt, es ging ihm einfach nur darum, mich verlieren zu sehen. Checkst du? Und ich habe dann
sowas wird mich komplett crash out schicken.
Genau, und ich meinte dann halt, ich habe dann halt noch versucht, so zu sagen, ey, nee, dann übernehme ich die 1000 Euro lieber, als dass jetzt irgendwie jemand anders einspringt und da mithilft, mich quasi öffentlich auch so ein bisschen zu blamieren.
Ja, das ist ja, also...
Als Person, die da gerade auch das erste Mal in so einem Fernsehformat
steht. Ja, und wie gesagt, der Kontext wieder, du warst da schon mal bereit hinzugehen, hast dich quasi komplett hinten angestellt, hast gesagt, ja, falls ihr mich braucht sogar... dann bin ich hier und dann wirst du da so behandelt.
Ja, und ich wollte dann halt diese 1000 Euro einfach selber übernehmen. Ne? Ja. Einfach, weil das jetzt eine Situation war, in der ich mich auch einfach unwohl gefühlt habe, dass da jemand Geld bezahlt dafür, dass ich diese Kategorie verliere. Ne? Und das wollte ich dann halt sagen und da wurde ich dann aber direkt unterbrochen von Johannes B. Kerner. Der wollte mich vielleicht auch ein bisschen schützen. Ne? Ja. Der weiß vielleicht jetzt auch nicht, dass man als Influencer so in der Position ist, dass 1000 Euro jetzt nicht so richtig wehtun. Ne? Mhm. Sondern das wäre ein Betrag, den hätte ich da ohne wirkliche Probleme auch spenden können.
Kurzer Flex am Rande.
Ja, aber das Ding ist, das hat mich dann nochmal zusätzlich abgefuckt. So, und jetzt kommen wir aber wirklich zum Höhepunkt. So, weil nach der Sendung, und man hat es noch live im Fernsehen gesehen, wie wir da irgendwie zusammen sprechen, aber nach der Sendung kam dann diese Ernährungsexpertin, die mich da fertig gemacht hat, Sarah Wiener, noch mal zu mir. Oh. Und was ich dachte, was jetzt kommt, ist, wir sprechen uns noch mal aus und sagen so, ey, kein Problem, ja, wir haben es jetzt so ein bisschen so locker gemeint, ne? Yeah. Und das war auch so das Ding. Ich habe auch gesagt, ey, sorry, wenn ich da so ein bisschen forsch war. Es ist natürlich für mich auch eine doofe Situation, wenn ich da alle Kategorien verliere, ne? Yeah. Ich war versöhnlich. Und sie kommt einfach an und meinte, wie alt bist du? Und ich meinte, ja, gerade 25 geworden. Und sie meinte, wenn du jetzt so 5 oder 10 gewesen wärst und du weißt das nicht, was Ressource Bernardes ist. Okay, aber in deinem Alter, das muss man wissen. Also das war auch gerade irgendwie, also das war wirklich nicht gut. Sie hat mir wirklich das war ihr so sehr ein Anliegen, dass sie mir danach einen reingewirkt hat. Und danach habe ich mich dann auch nochmal mit Elton unterhalten und er meinte dann auch nochmal, ey Levi, das ging wirklich gar nicht, wie du dich da über alte Leute lustig gemacht hast. Du hast das Publikum total verloren und ich weiß, das ist jetzt irgendwie dein erster Auftritt, aber das muss nächstes Mal wirklich anders laufen. Und ich habe mich so scheiße gefühlt, weil ich war da in dem Moment auch einfach so verunsichert, weil ich stand da die ganze Zeit und die haben so auf mich eingeprügelt, diese Experten, und es war einfach so eine Kacksituation. Und dann kommen halt danach so die beiden Experten zu mir, so erst die Sarah Wiener und wirkt mir nochmal einen rein und dann Elton, bei dem ich live vorher in der Sendung gesagt habe, wie cool ich den finde. Und das war wirklich so eine Situation, das war das erste Mal, dass wirklich so ein bisschen so ein Kindheitsidol so für mich zerbrochen ist, weil ich dachte, dann kommt halt Elton zu mir und baut mich nochmal so ein bisschen auf, aber dann kommt der auch nochmal zu mir und wirkt mir auch nochmal einen rein. Und da bin ich dann wirklich, das war wirklich so ein Punkt, da bin ich ein bisschen gebrochen. Mir ging so scheiße auf der Fahrt nach Hause, weil dann auch niemand mehr irgendwie gekommen ist und meinte irgendwie, ey, Levi, so voll cool, dass du mitgemacht hast oder so. Aber ich bin dann einfach ins Taxi gestiegen und nach Hause gefahren und ich war wirklich kurz vor den Tränen. Ja. Weil es war so schlimm einfach. Ja. Es war auch mein erster Auftritt im Fernsehen. Und dann ging halt wirklich, ich sage wirklich zum Glück, dieser Clip rum.
Ja.
Und dann haben die Leute, sind ja mir auch so zur Seite gesprungen und haben so gesehen, dass das
wirklich irgendwie schlimm war. Und ich glaube sogar, wenn sie nochmal die Folge nochmal mehr als den Clip sehen würden, werden die auch immer mehr auf deiner Seite. Also du hast dir ja gar nichts zu Schulden kommen lassen. Ich finde sogar, du hast das relativ nobel gelöst sogar, weil mit dem Kontext jetzt und mit den anderen Sachen, das ist... Du musst überlegen, das hat auch gar nichts mit dieser Sauce Hollandaise zu tun, natürlich. Ne? Die hat
Bernardes,
ja, oder was?
Hollandaise hätte ich gekannt.
Okay. Ja, ich glaube sogar, das hätte ich nicht. Egal, nevermind. Auf jeden Fall, es ging denen darum, dass du höchstwahrscheinlich halt gesagt hast, so von wegen, ja, das sind halt so alte Leute Fragen, die wollen nicht wahrhaben, dass sie halt alt sind. Mhm. Und dann ist das so eine Sache gewesen. Das ist Ego, komplett.
Komplett Ego. Und wo ich mir denke, das sind
Personen, muss man auch mal sagen.
Seit 30 Jahren im Fernsehen.
Alle. Ja, so. Ah, hm. Entschuldigung. Ich, nein, genau zu dem Punkt. Diese Leute, die haben sich dann quasi gegen dich verschworen. Die denken, ja, oh, wieder so einer von den Jugendlichen und was weiß ich. Das hat
auch wirklich nicht alle, ne? Also irgendwie.
Nee. Aber sagen wir jetzt mal.
Ja, also, zum Beispiel Katrin Bauerfeind ist total lässig damit umgegangen.
Genau. Aber daran erkennst du es ja. Ja. Ne? Wer denkt sich so, das sind dann höchstwahrscheinlich irgendwelche Unsicherheiten, die vielleicht sie auch schon haben. Aber. Also du hast dir da gar nichts zu Schulden kommen lassen. Ich finde, du hast das sogar noch gut gelöst so. Und auch nochmal eigentlich so jetzt so quasi so Show-Kontext-mäßig. Ich hatte das noch nie so, also normalerweise immer nach einer Show, selbst wenn man sich irgendwie in die Haare bekommen hat oder so aus Entertainment-Gründen, eigentlich danach ist es jedes einzelne Mal so, dass man so sagt, so übrigens, hey, alles gut. Das war jetzt halt für Entertainment quasi. Ja. Und das, da merkst du erstmal, dass es für die höchstwahrscheinlich so ein Wunderpunkt ist, wenn die dann danach noch immer darauf beharren, auf dieser Narrative, sag ich mal, so von wegen, du warst irgendwas schuld. Das ist kompletter Bullshit. Normalerweise ist jedes Mal auch so Comedy und so mäßig, da kriegt man sich auch manchmal in die Haare so für einfach für Comedy-Gründe. Und danach sagt man immer so, übrigens, hey, das war Bühnensaft, war sogar geil, was weiß ich sogar.
Voll. Genauso kenne ich das auch.
Genau, es ist halt so Unterhaltung und interessant.
Ja.
Und es geht immer noch um Spenden für Krebs, Krebssachen. Da denke ich mir, also wer das so ernst nimmt, der hat halt einfach einen Schuss in der Schüssel. Und also das regt mich so auf, dieses Ganze. Besonders dieses etablierte Leute checken nicht, dass sie nicht mehr etabliert. Also das war mal. Hm. Ihr wart mal da. Jetzt sind's wir.
Ja.
Aber es ist halt so, dieses... dass die Leute das nicht checken und generell halt immer dieses von oben herab, so von wegen, die da.
Ja.
Als ob wir, weißt du?
Ja.
Das regt mich extrem auf.
Ich möchte auch wirklich sagen, also sie jetzt vielleicht einmal ganz kurz auch ein klein bisschen entschuldigen für sie. Sie saß da jetzt auch schon 6 Stunden. Vielleicht hat sie das einfach so in den falschen Hals bekommen. Vielleicht, sie wusste natürlich auch jetzt nicht, dass ich da jetzt, sie kannte meine Situation nicht, dass ich da jetzt auch schon so 6 Stunden war und so halb im Delirium und wie mir da so ein bisschen mitgespielt wurde. Und bitte jetzt nicht irgendwie in ihre Insta-DMs und sie beleidigen oder was auch immer, sondern ne, bisschen, ich habe auch schon mal Auftritte gehabt, so die daneben waren oder Leute schlecht behandelt oder was weiß ich. Es ist wirklich auch keine so persönliche Abneigung gegen sie. Ich glaube, sie war jetzt auch einfach nochmal so ein bisschen der Tropfen, der das Fass in einer eh schon schwierigen Situation für mich so zum Überlaufen gebracht
hat. Ja, natürlich, also jetzt auf gar keinen Fall irgendwie sie da irgendwie jetzt anschreiben, belästigen oder was weiß ich. Aber es ist schon auch ein Charakterding.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Hass ist.
Gut, ich sehe die Überleitung.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Hass ist, was mir da entgegengeschlagen ist, aber was auf jeden Fall Hass ist, ist was von Verschwörungstheoretikern und Reichsbürgern auseinandergeht, und zwar Hass gegen den deutschen Staat. Und es ist aber irgendwie so, das Thema Reichsbürger ist so ein Thema, das hat mich immer schon fasziniert.
Ich bin jede Doku davon verschlinge ich wie nichts anderes.
Ja, es ist wirklich so ein bisschen mein Reality-TV. Nein, es ist ein sehr ernstes Thema, aber ich liebe das, Reichsbürgern dabei zuzuschauen, wie die sich blamieren und komplett rausgehen. Schallert sind aus dem Leben, und gleichzeitig ist es aber natürlich ein sehr, sehr ernstzunehmendes Thema, und es gibt jetzt aber einen Podcast dazu, der das toll aufarbeitet, und zwar gibt es die erste Staffel davon, der heißt Deep State, vom Elite-Soldaten zum Reichsbürger, und da gibt es Einblicke, an welche Verschwörungstheorien die wirklich glauben, zum Beispiel, dass Angela Merkel Babys isst.
Ja.
Ich liebe das, so krude Verschwörungstheorien, und das wird da
alles
erzählt.
Alles auch Reptilien.
Genau, und das Team dahinter, das hat 2 Jahre lang recherchiert, und was sie rausbekommen haben, ist crazy. Also wenn euch das interessiert, dann hört da super gerne mal rein. Und jetzt sind wir aber fertig mit dem Thema Hass. Jetzt geht's wirklich mal um was anderes.
Fabi und Levi geben Rat.
Tag, ihr Mäuse. Hab's endlich geschafft, in eurem Podcast zu hören, und bin begeistert. Macht wirklich Bock. Vielen Dank. Ich habe eine Frage zu eurer Rubrik. Ich singe und spiele Schlagzeug in einer Band und habe immer wieder Auftritte in den Spielunken der Republik. Obwohl ich echt gerne auf der Bühne stehe und Musik mache, habe ich jedoch immer wieder mit Ängsten zu tun, vor allem in fremden Räumlichkeiten, und oft auch die Sorge, auf der Bühne voll den Blackout zu kriegen und nur nach Hause zu wollen. Jetzt spiele ich in einer Punkband mit dem Namen Büchsenspecht, Shoutout Büchsenspecht, und nichts gegen unsere Fans, aber solange es ballert und sie saugt, können, sind die meist glücklich. Geht es euch auch so? Was tut ihr dagegen? Wow. Gute Frage.
Hat ja auch ein bisschen was mit zu tun, das war ja auch eine Performance quasi.
Das stimmt. Und ich sag aber direkt mal von Anfang an weg, ich bin wirklich absolut unfähig, diese Fragen zu beantworten, weil ich habe null Lampenfieber. Lampenfieber
das
ist...
Das ist crazy bei
dir. Ja, es war irgendwie, ich hatte so einen Moment, in der 10. Klasse war das, ich weiß es noch ganz genau, und ich hatte total Lampenfieber. Und dann habe ich mir irgendwann mal bei einem Schulvortrag gedacht, scheiß drauf, ich habe jetzt wirklich einfach Spaß.
Ja.
Und... Das klingt total doof und das ist ein Tipp, der niemandem helfen wird. Aber ich bin dann wirklich einfach da hingegangen und ich habe mir wirklich einfach gedacht, scheiß drauf, ich habe jetzt einfach Bock.
Ja.
Und ich habe dann wirklich diesen Vortrag gehalten und ich hatte einfach Bock und ich hatte Spaß. Und von da an fühle ich mich auf Bühnen so wohl, es ist unfassbar.
Ja.
Ich liebe es. Und deswegen, ich hatte von da an eigentlich, natürlich gab es so Momente, wo ich Anflüge hatte, aber seitdem habe ich eigentlich kein Lampenfieber mehr.
Aber ich glaube, das ist tatsächlich, da hast du aus Versehen was gefunden, was ein Tipp ist, nämlich, dass man das, diese nervöse Energie, die man dann spürt, kann man nämlich auch quasi umwandeln in Aufregung, in Bock. Mhm. Dass du dann halt dieses, hast so ein bisschen diese Performance-Angst und Sorge, dass man das dann umkehrt in von wegen, ich habe da Bock drauf.
Mhm.
Und das, weil ich habe, was heißt Lampenfieber, aber ich habe halt immer so voll krass so Antizipation, so weißt du. Also wenn ich zum Beispiel weiß, morgen ist irgendwas Krasses, dann bin ich bin immer nervös, bis die Sache dann quasi da ist.
Ja.
Wenn ich dann einmal da bin oder auf der Bühne oder so, dann geht's eigentlich immer klar. Aber diese, sag ich mal, antizipatorische Angst fühle ich komplett.
Ja.
Und ja, so rein technisch gesehen finde ich, was mir das Einzige, was wirklich hilft, ist halt vorbereiten.
Ja.
So, also das hört sich immer ein bisschen lame an, aber vorbereiten und was auch noch ganz wichtig ist, finde ich, den Rest gleich zu halten.
Mhm.
Weißt du, weil manchmal hat man nämlich so ein bisschen dieses, oh, da ist jetzt diese große Sache, jetzt muss ich alles optimieren oder was weiß ich. Aber das ist meistens gar nicht gut, weil dann wirst du aus deinem Rhythmus gebracht.
Ja.
Also ich würde sagen, versuch einfach so normal wie möglich immer weiterzuleben und dich halt vorzubereiten.
Ja, ich glaube, was man sich auch wirklich nochmal vor Augen halten muss, wenn du, gerade wenn du als Band auf einer Bühne stehst, die Leute haben einfach Bock auf dich.
Genau.
Ich glaube, oder was ich auch manchmal habe, ist, dass so die Angst, die stehen da jetzt alle so mit verschränkten Armen im Publikum und die denken sich, was will der denn jetzt so auf der Bühne?
Genau.
Und dann ist man so direkt in so einer defensiven Position und oh fuck, hoffentlich mache ich jetzt nichts falsch.
Ja.
Und man muss aber irgendwie in dieses Mindset kommen, einfach Bock zu haben, Dinge richtig zu machen. So, nicht Fokus auf das, was man falsch machen könnte, sondern das, was man richtig machen könnte. Und jetzt stell dir mal die Frage, wenn du auf einem Konzert bist oder auf einem Festival oder was auch immer, wie oft standst du da wirklich mit verschränkten Armen und hast dir gedacht, so, jetzt beweist dich aber erstmal. Nee. Die Leute stehen da im Publikum mit einem Bier in der Hand oder was auch immer und die haben Bock und die wollen Party machen und die wollen gute Laune haben und deswegen sind die da und die sind total bereit, sich darauf einzulassen und selbst wenn da eine Person auf die Bühne kommt und man merkt, die ist so ein bisschen nervös. Ich denke mir immer, ich applaudiere lauter, weil ich kann mich mit der Person so ein bisschen identifizieren. Das ist authentisch. Ich finde das auch irgendwie süß, wenn da eine Person steht und man merkt ihr halt an, sie ist nervös.
Das gibt's auch bei Comedy-Sachen oft, dass so, das wird dann auch Teil der Show. Weißt du, dass du sagst, jo, ich bin terror aufgeregt gerade.
Mhm.
Oder ich, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann machst du halt daraus auch wieder einen unterhaltenden Moment.
Ja.
Also das ist halt auch so, du musst ja auch immer so, du bist schon in der Band, du wurdest da angenommen oder akzeptiert. Das heißt, du wirst gut sein, ein guter Schlagzeuger sein. Und dass du dich dann halt weg von diesem Selbstzweifel und so, was natürlich irgendwie natürlich ist bei dass man den generell hat, aber dass man dann immer so, ich bin hier aus einem Grund.
Ja.
Ich bin in dieser Band aus einem Grund, die Leute sind hier aus einem Grund. Das ist nicht Zufall oder was auch mal, ne, in schlechten Momenten hat man das ja auch so, oh, sollte ich überhaupt hier sein? Und so ein bisschen so Imposter-Sachen. Genau, dass du halt so Imposter-Sachen hast. Aber dann musst du immer wieder gucken, das ist nur dein Kopf, das hat nichts mit der Realität zu tun.
Voll. Weil, also als Band auf einem Konzert, die Leute im Publikum haben gute Laune und deine Aufgabe ist es, gute, auch einfach gute Laune mitzubringen. Ja. Ihr wollt einfach gute Laune zusammen haben. Du bist da auch nicht auch in einem Sinfonieorchester. Genau. Die Leute erwarten kein perfektes Konzert, ja, wo jeder Ton getroffen wird. Und wenn dann mal irgendwie der Takt ein bisschen raus ist, scheiß drauf. Die Leuten fällt es nicht mal auf. Die Leute haben einfach Bock. Die Leute haben Bock und die Leute wollen Spaß haben.
Und nicht perfektionistisch sein ist doch mal die Definition von Punk, oder?
So, richtig, ja.
Also, ich denke, du machst ja zu viele Sorgen. Ich check die Sorgen, aber wirklich, die Leute sind da, du bist da aus dem Grund. Und ja, du bist ein super Mann.
Wenn ihr auch Themen habt für Libby und Fabi gehen Rat, dann schreibt uns gerne eine Nachricht auf WhatsApp unter der Nummer 0160 36 00 33.
Gerne auch Mail musste-durch@ard.de und wir wollen die erste Sprachnachricht endlich mal bekommen.
Jawohl.
Mein Gott.
So.
Das muss doch mal drin sein. Nächstes Thema. Ich habe so eine Sache bezüglich Nostalgie, und zwar, dass ich Nostalgie-Hater bin. Weil immer, wenn ich Leute sehe, und ich sehe das besonders in dem Alter, in dem ich jetzt bin, mit 27, ich sehe immer mehr Leute, die Schulzeit romantisieren.
Hm.
Und ich war mit denen in der Schule. Hm. Und ich weiß, wie sie es gehasst haben.
Ja.
Jede Stunde, die nicht stattgefunden ist, war, oh mein Gott, geil, fällt aus und was weiß ich. Und morgens habe ich die angeguckt und das waren Halbtote.
Ja.
Und die hatten gar keinen Bock auf nichts. Und genau die gleichen Menschen höre ich jetzt, als ob ich nicht mit dabei gewesen wäre,
voll,
dass sie sagen, boah, Schulzeit, beste Zeit. Ich so, wo?
Ja, ich glaube, die Leute unterschätzen auch wirklich, was für ein krasser Luxus das ist im Leben, dass man sich zumindest in einem gewissen Rahmen, es kommt natürlich auch wirklich auf deine Ressourcen an, aber in einem gewissen Rahmen einfach selber entscheiden kann, was man im Leben macht,
genau,
und was man arbeitet.
Ja,
und ich denke mir immer, wenn so Leute ankommen mit, die Schulzeit war so geil, denke ich mir immer, nee, du bist einen Schritt davor, dir einzugestehen, dass du einfach unzufrieden bist mit deinem scheiß Leben.
Genau.
Und deswegen sagst du ja, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner.
Ja. Also das denke ich mir jedes Mal, wenn ich auch dieses, da habe ich auch so ein paar Sachen, das ist wirklich eine leidenschaftliche Sache für mich. Was ich auch ständig sehe, ist diese halt so Mittelalter, wollte ich schon sagen, aber halt so, sagen wir mal, 40 bis 55, die dann sagen, oh ja, wartet ab. Ich so, natürlich, ne, Alter, gibt's, was weiß ich, Probleme mit der Hüfte oder was weiß ich, so Sachen. Aber ich denke mir, wieso ziehst du mich damit rein, dass du nie irgendwie was versucht hast, aus deinem Leben zu machen, und sagst dann und schiebst dann deine Scheiße auf mich. Das ist so was, wo ich ständig wirklich auch online crash
auf. Ich sage, das ist eine der unangenehmsten Arten von Menschen überhaupt.
Ja.
Leute, die chronisch unzufrieden sind mit ihrem Leben, aber wirklich denken, sie hätten erstens die Weisheit mit Löffeln gefressen und zweitens das die ganze Zeit an dir auslassen.
Ich muss auch sagen, jetzt mit den, es läuft ja ganz gut bei uns so, ne? Wenn man so ein bisschen so Erfolgsluft mal geschnuppert hat, du merkst erstmal, wie viele, also wie wenig Alter eigentlich schon auch ausmacht.
Ja.
So. Also wenn dann irgendwelche Leute sagen, so von wegen so, oh ja, werdet erstmal älter und so. Ich so, wieso sollte ich auf dich hören?
Ja.
Jeder Mensch in deinem Leben hat ein bisschen schlechteren Tag, wenn du mit ihm interagierst.
Voll.
Und ich soll jetzt irgendwie Rat von dir annehmen oder was?
Voll. Und ich sag das jetzt auch einfach mal, auch in den 6 Jahren nach meiner Schulzeit, wo ich kein Influencer war.
Ja. Sorry.
Habe ich eben auch gemacht.
Ja, so.
Auch in den 6 Jahren meines Lebens, wo ich kein Influencer war, ich habe zu keiner Sekunde mir gedacht, ich will wieder zurück in die Schule.
Ja.
Also meine Schulzeit war scheiße. Und ich habe mir das einfach, also, und es war so viel geiler. Natürlich, es gab mega viele schwierige Momente und ich habe mein Studium auch manchmal gehasst.
Ja.
Und es war wirklich nicht alles geil. Und natürlich, wenn du dann 20 Stunden die Woche neben dem Studium arbeitest, und es war trotzdem alles besser als die Schule.
Weißt du was, ich mache so eine Übung, die ich dann mache manchmal, weil wenn ich mir denke so, ja okay, dann hatte man halt so einen strukturierten Tag. Und ich stelle mir einfach vor, was wäre, wenn morgen 9 Stunden, erst also 8 bis 16 Uhr, was würde ich dann gerade denken? Und es wäre alles, oh fuck.
Ja, same. Ich denke mir immer, okay, ich hatte jetzt irgendwie einen scheiß Tag, aber imagine, es wäre jetzt letzter Tag der Sommerferien und ich müsste morgen zur fucking Schule. Und da bin ich immer so, oh mein Gott.
Ja.
Ich bin so einen weiten Weg gegangen. Ich bin so unfassbar froh, dass ich morgen nicht zur Schule muss. Es ist insane.
Das habe ich wirklich oft, dass ich mir auch so denke, so diese, besonders dieser
diese letzten zwei, drei Tage, genau wie du meintest, vor den Sommerferien, wo du weißt, okay, jetzt beginnt es halt for real wieder.
Ja.
Das war wirklich das war ein richtiger Druck einfach auf allem.
Ich denke mir auch immer, wenn so Leute ankommen und sagen, ja, warte mal ab, du wirst die Schule vermissen.
Ja, genau.
Du reflektierst gar nicht, was für eine fucking geile Schulzeit du gehabt haben musst. Ja. Weil Schulzeit ist für so viele Menschen so unfassbar schlimm einfach nur.
Ja.
Einfach nur schlimm. Weil es werden so viele Menschen in der Schule einfach straight up gemobbt. Ja. Es werden so viele Menschen einfach von Lehrern vernachlässigt. Und ich mache den Lehrern keinen Vorwurf, weil die haben alle 30 Kinder in der Klasse. Ja. Aber es fallen so viele Kinder und Jugendliche einfach durchs fucking Schulsystem. Und es ist ein unfassbarer Luxus, wenn du dann danach sagen kannst, ich wünschte, ich wäre wieder in der Schule.
Ja.
So, das ist nicht, dass das Leben danach so scheiße ist, sondern du hattest einfach so ein Glück, du warst so privilegiert die ganze Schulzeit durch.
Ja, da gibt es natürlich auch noch den ganzen Schwung, dieses Peaked in High School quasi. Also die waren da halt cool und der Shit so lokal.
Ja.
Weil das ist ja auch so eine Sache, es gab ja früher wirklich so lokale Celebrities.
Ja.
So, die kannte man schulübergreifend und so. Und dann, wenn halt die meisten Leute einfach dann ihr eigenes Leben machen, dann sind sie halt auf einmal einfach nur meistens auch noch nicht mehr so erfolgreich. Und die hängen dann halt quasi an den Status, den sie da hatten. Auch sehr traurige Existenzen, wie ich finde. Und ich weiß auch bei diesem Schulding, die Leute vergessen wirklich auch schnell, wie unglaublich gemein und fast schon emotional gewalttätig Kinder sind.
Ja.
Also man sagt ja immer so, als Erwachsener denkt man sich, oh, Kinder, süß und so. Aber der absolute Terror, den man früher vor gewissen Personen und so gefühlt hat, das ist, ich finde, das wird ein bisschen romantisiert, so dass Kinder können richtig, richtig, richtig hart sein.
Zueinander.
Ja. Das ist wirklich brutal. Und du musst dir überlegen, es gab ja diese ganze Zeit, es war das Wichtigste auf dem Planeten, was Leute von dir gehalten haben.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dieses Mindset ist dann auch, was viele ihr ganzes Leben dann noch durchtragen. Und das muss ich auch sagen, das merke ich immer mehr. All das gilt gar nicht mehr. Also jeder hat seinen eigenen Scheiß und so. Das weiß man irgendwo. Aber ich glaube, viele Leute haben einmal dieses, sagen wir mal so, wann ist das am höchsten? Also 6. bis 10. oder so. Halt, es geht nur darum, cool zu sein und mehr nicht. Ich glaube, viele tragen das durch ihr ganzes Leben. Und dann kommt nämlich so Scheiße wie, oh, das ist cringe und so.
Ja.
Das ist gar kein Begriff mehr.
Ja.
Mach einfach deinen Stuff und hört auf, die Schule zu romantisieren. Ich habe euch gesehen, ich war dabei. Ihr habt's gehasst mit Leidenschaft wirklich. Und dann muss ich sagen, ja, aber jetzt hat man so viel Verantwortung. Ja, und jetzt kannst du aber auch machen, was du willst, sobald du nicht mehr bei der Arbeit bist, theoretisch und innerhalb des Gesetzes.
Ja.
Aber da denke ich mir oft so, es ist schon cool, erwachsen zu sein.
Ja.
So, natürlich hat man, was weiß ich, Steuern und Briefe und Rechnungen, was weiß ich, ja. Aber es ist schon, wenn man mal zurückdenkt, früher einfach so gebunden zu sein. Also natürlich reden wir auch ein bisschen aus einer privilegierten Situation, dass wir einen coolen Job haben. So. Aber auch in einem normalen Job, du hast ja immer noch, also ich denke mir oft so, entweder ändert euer Leben jetzt, damit ihr es cooler findet.
Ja.
Oder hört auf,
halt
in der Vergangenheit auf einmal sozusagen so, ja, das war richtig cool.
Ja, voll. Und ich glaube, das ist eigentlich selbstverständlich, aber ich sag's jetzt einfach trotzdem mal, weil es gibt immer irgendwelche Experten in den Kommentaren. Wir meinen damit nicht Leute, bei denen es äußere Umstände gibt, die irgendwie jetzt durch einen Unfall behindert geworden sind, die irgendwie in Armut abgerutscht sind und einfach irgendwie, oder alleinerziehende Mütter, die irgendwie in Dauerstress, ne? Es gibt Lebenssituationen, da sage ich, die sind objektiv.
Aber dann würde ich aber auch sagen, das sind dann halt Lebenssachen.
Ja, das sind, ja.
Zum Beispiel, werden wir auch noch im Verlauf dieses Podcasts rausgenommen, mein Studium war auch absolut katastrophal, aber nicht unbedingt wegen dem Studium, sondern wegen der Sachen, die passiert sind, während ich quasi studiert habe.
Ja,
so, voll. Dann ist das, aber ich würde dann auch immer sagen, das Studium war für mich, ich sehe mich da nicht so drin, aber dass es so furchtbar gemacht hat, waren die Sachen, die währenddessen passiert sind.
Ja, genau.
Und ich würde sagen, das ist dann halt eher die rationalere Sichtweise.
Das war's für diese Woche. Nächste Woche mit ein bisschen weniger Aufregung hoffentlich. Genau. Danke, dass ihr zugehört habt. Folgt diesem Podcast.
Und wir wollen die 2.500
positive 5 Sterne.
5 Sterne Bewertung.
Bewertung knacken. Gebt diesem Podcast 5 Sterne. Toll, dass ihr dabei wart. Macht's gut.
Tschüss.
Musste durch mit Levi und Fabi. Ein Podcast von Das Ding, Bremen Next, UFM, Puls, Sputnik, Enjoy, Unser Ding, Einschleif und Fritz für die ARD.